Woran verdient nun eigentlich der Zahnarzt seine Millionen?
Mangelndes Know-how im Thema Geld.
Mach mich jetzt nackig im Internet.
Los geht's.
Jetzt machst du dich nackig.
Jetzt mache ich mich nackig.
Du bist approbierter Zahnarzt. Du kannst also alles.
Wirklich so, dass ich mit am meisten verdient habe von all meinen Freundinnen.
Ja. Also mit diesem Grundgehalt kann ich nicht sicher meine Miete in Berlin bezahlen.
Mhm. Ich sah nach kürzester Zeit wirklich aus wie eine Oma.
Auch wenn viele Praxisinhaber das nicht wahrhaben wollen.
Und wenn du dir nicht sicher bist, ob dir das ausgezahlt wird, dann schaust du das bitte jetzt nach. Süß. Dann gibt es irgendwann Beyond the Floss Praxis.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hi und herzlich willkommen zurück zu Beyond the Floss, The Empowering Dental Podcast. Eine Frage, die wir als Zahnarzt meistens als erstes gestellt bekommen, wenn du erzählst, dass du Zahnarzt bist, ist: Was verdienst du denn eigentlich so? Und genau darum geht es heute bei uns, und zwar um Money, Money, Money. Wir befassen uns heute einmal mit dem Gehalt von Berufsanfängern und wie die Gehaltsstruktur als Berufsanfänger aussehen kann und auch damit, was ein Zahnarzt sowieso im Allgemeinen verdient und eben auch, wie die Gehaltsstruktur von Zahnärzten aufgebaut ist. Das heißt, woran verdient nun eigentlich der Zahnarzt seine Millionen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Die Highs und Lows, die hört ihr heute von Nora. Das Learning der Woche kommt von mir und Dental Empowered werdet ihr auch wieder von Nora. Viel Spaß.
Highs und Lows. Hi auch nochmal von mir. Mein High der Woche ist Belmont. Und zwar ist das ein kleiner Cockapoo, ein Hundi von einer ganz lieben Freundin, deren Podcast,
so süß.
Ja, deren Podcast ich übrigens an dieser Stelle auch direkt mal erwähnen möchte. Falls jemand, der zuhört, Allergiker ist, dann ist das ein Podcast für euch. Und zwar heißt der The Itch, also der Stich. Ist wirklich cool. Hört mal rein. Und ihren Hund darf ich aktuell dog-sitten für eine Woche. Und es ist
the dream.
Ja, es ist the dream come true, wirklich. Es ist so süß. Und er ist ein ganz kuscheliger Begleiter. Ich kann ihn jetzt gleich auch mal dazu holen.
Unbedingt.
Dann könnt ihr ihn mal kurz
hol ihn.
Sekunde.
Ich weiß nicht, ob man das hört auf der Aufnahme. Man hört auf jeden Fall jetzt Noras Hundestimme. So eine richtige Dog-Mom-Stimme. Ungefähr 5 Oktaven höher.
Oh, er ist so flauschig. Oh mein Gott, das hat man gehört.
Man hat ihn auf jeden Fall schon schnüffeln gehört gerade.
Das ist er. Kleiner Mann. Völlig verpennt. Ihm ist das aktuell viel zu heiß draußen.
Ja, doch.
Ja. Jetzt habe ich ihn gerade aus seinem Schlaf geholt.
Oh,
also wie ihr seht,
ein sehr flauschiges Hai der Woche.
Ja, wirklich absolutes Hai der Woche. Okay. Wie gern hat man das gesehen, süß. Okay, also kann die jetzt ja nur zuhört, kann ihn nicht sehen.
Oh mein Gott. Ist so süß.
Okay, Buddy. Ich glaube, jetzt musst du wieder runtergehen. Sorry, dass ich dich jetzt gestört habe. Jetzt musst du wieder gehen, okay? Tschüss. Er will nicht. Ja, also mein flauschiges Hai der Woche ist einfach richtig schön. So ein Hund bringt extrem viel Freude ins Leben. Allein schon, wenn man morgens so freudig begrüßt wird. Man wird quasi schon dafür belohnt, dass man überhaupt aufsteht. Es ist so, ah oh, toll, du bist wach, oh mein Gott, du bist wach, du bist wach. Das ist schon so richtig schön. Und was ich auch merke, ist, dass es mir leichter fällt, morgens direkt als erstes rauszugehen, weil der Hund ja sowieso raus möchte und muss, direkt das Vitamin D aufzunehmen, das Handy in der Tasche zu lassen oder eben auch einfach zu Hause liegen zu lassen. Das ist echt eine Riesenhilfestellung und tut total gut, wenn man direkt morgens dann zwischen 6 und 7 schon eine Stunde spazieren geht.
Schönes Ritual.
Ja, total. Und mein Low der Woche ist eigentlich so ein aktuelles Low generell. Es ist jetzt hier sehr privat, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Und zwar,
dafür ist ja der Podcast
ja,
da.
Genau. Und zwar fühle ich mich aktuell nicht besonders ausgelastet.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Dazu muss man sagen, nicht ganz ausgelastet bedeutet in diesem Fall bei Nora, sie plant ihre Hochzeit, die in 3 Wochen ist. Sie arbeitet daneben fulltime, geht zum Sport und sittet gerade den Hund von einer Freundin. Aber sie ist nicht ausgelastet. Und wir machen den Podcast.
Ja, du hast schon recht. Wenn man sich so anhört, dann müsste man sich eigentlich fragen, warum ich mich nicht ausgelastet fühle.
Aber es geht ja vor allem in der Praxis, glaube ich, in der Zeit, die du da verbringst.
Ja, und auch darum, so intellektuell. Mhm. Ich hatte letztens sogar das Bedürfnis, nochmal Humanmedizin zu studieren, weil mir der Input einfach aktuell fehlt. Ich habe ja vorletztes Jahr ein Curriculum gemacht, habe die Abschlussprüfung noch nicht gemacht, muss ich jetzt noch dieses Jahr machen. Ich hoffe, das klappt noch. Aber
stimmt.
So generell habe ich das Gefühl, da würde jetzt noch mehr gehen und ich werde wie ausgebremst. Und das ist ein Gefühl, was ich überhaupt nicht gut aushalten kann. Das muss ich für mich einfach ändern. Vielleicht mache ich doch nochmal Oralchirurgie. Das hatte ich sowieso lange Zeit mal überlegt. Aber meistens fehlen mir dann doch immer die anderen Behandlungen. Und dann denke ich mir, dann machst du es nachher umsonst. Wenn du es dann bist, aber die anderen Behandlungen einfach trotzdem machst, dann bringt es ja eigentlich auch nichts. Ja.
Wenn du Oralchirurg bist, dann darfst du auch bestimmte Behandlungen gar nicht mehr unbedingt so abrechnen, wie du es jetzt kannst.
Also in der Zeit, in der man den Facharzt macht, da verdient man jetzt auch nicht das große Geld, um nochmal zum Thema zu kommen.
Fokus Beyond the Floss. Ja, apropos Geld, das ist ja heute unser Hauptthema. Du hast das Studium beendet, du bist approbierter Zahnarzt. Du kannst also alles, hast du das Gefühl. Du bist ja jetzt Zahnarzt. Das ist nicht so. Und du hast auch am Anfang nicht das Gehalt von einem Zahnarzt, das sozusagen immer das Bild in der Gesellschaft ist. Du bist Zahnarzt und von Anfang an verdienst du Millionen und als Zahnarzt wirst du sowieso Millionär. Mhm. Dazu ganz kurz, früher war das tatsächlich so.
Hört dazu auch gerne einmal unsere allererste Folge.
Das ist ganz weit weg von der heutigen Wahrheit. Wir können ja einmal unser Einstiegsgehalt nennen.
Ja.
Würde ich hier einfach einmal ganz offen und ehrlich auf den Tisch legen.
You first?
Okay, gut. Mach mich jetzt nackig im Internet.
Los geht's.
Gehalt. Ich sage jetzt, was ich als Zahnarzt verdiene, was ich als Berufsanfänger verdient habe. Trommelwirbel. Mein Einstiegsgehalt, was mir angeboten wurde in der Praxis, wo ich auch angefangen habe, waren 1400 Euro brutto.
Boah.
Als Grundgehalt.
Für?
Und eine
40 Stunden.
Für 30 Stunden.
Okay.
Ich hätte aber auch nicht mehr arbeiten können, weil nur Platz in dem Zimmer war für 30 Stunden. Mhm. Das war maximal.
Okay.
Und dann habe ich noch verhandelt und habe gesagt, also mit diesem Grundgehalt kann ich nicht sicher meine Miete in Berlin bezahlen. Mhm. Und ich habe in Berlin-Mitte angefangen zu arbeiten. Mhm. Also ich habe jetzt nicht irgendwo angefangen zu arbeiten, sondern in Berlin-Mitte in einer super tollen Praxis. Mhm. Und die Praxis würde ich mir auch immer wieder so als erste Praxis wünschen. Mhm. Das war mega. Aber ich habe dann rausgehandelt.
Das ist schon
1600 Euro, also 200 Euro brutto mehr, damit ich mir meine Miete und auch noch einen Quark kaufen kann. Das ist brutto übrigens, ne? Das ist brutto.
Was ist bitter.
Nach einem 5,5-jährigen Studium, wo ich nebenbei gekellnert habe, gejobbt habe, als Hostess auf Messen stand und was nebenbei auch ein Studium ist, was sowieso sehr kostenintensiv ist.
Sprich,
Materialien, Lehrmaterial. Du bezahlst ja zum Beispiel gleich am Anfang deinen TPK-Koffer. Das ist so ein praktischer Kurs, den man hat. Den habe ich gebraucht gekauft sogar und der hat dann 500 Euro gekostet als Student. Mhm. Das ist so mega viel. Ja. Und dann kommt halt immer und immer noch was dazu in jedem Kurs. Dann fängst du also an mit 1400 Euro oder in meinem Fall dann ja fantastische 1600 Euro brutto.
Das ist schon richtig
und du
schlimm.
Bekommst, ja, und nebendran bekommst du eine Umsatzbeteiligung.
Hast du?
Habe ich bekommen von Anfang an von 20%. Ja, es ist absurd, das meint Nora jetzt, weil du am Anfang so langsam bist, dass du diese Umsatzbeteiligung gar nicht erreichst.
Du kommst nicht auf die Schwelle.
Genau, das müssen wir jetzt einmal, glaube ich, kurz erklären. Du hast ein Grundgehalt. Und Zusätzlich zu diesem Grundgehalt kannst du eine Umsatzbeteiligung bekommen, die du aber nicht bekommst von Euro 1, den du verdient hast bei einer Behandlung, sondern du musst im Monat einen bestimmten Betrag, der sich meistens an deinem Grundgehalt orientiert, erwirtschaften und danach bekommst du deine Umsatzbeteiligung. Zum Beispiel das Dreifache von deinem Grundgehalt musst du erwirtschaften oder manchmal auch das Vierfache. Mhm. Das ist so in den meisten Fällen, wie das Gehalt vom Zahnarzt dann aufgebaut ist. Mhm. Und als Berufsanfänger hast du natürlich A, keine Patienten, du hast keine großen Patientenfälle, mhm. du musst dir das alles aufbauen und du bist langsam.
Ja.
Okay, so viel jetzt erstmal zu mir zum Berufseinstiegsgehalt.
Mhm. Sehr schön.
Was ist deins? Jetzt machst du dich nackig.
Jetzt mache ich mich nackig. Ich fühle mich jetzt schon gar nicht mehr so nackig, denn ich habe sogar 2 bekommen. 2000 Euro habe ich bekommen.
Wow.
Ja.
Das heißt, du hast quasi viel verdient.
Ich habe richtig
als
viel verdient. Es war wirklich so, dass ich mit am meisten verdient habe von all meinen Freundinnen, die angefangen haben zu arbeiten. Mhm. Das lag an dem Standort. Der Standort war so gesehen erstmal nicht besonders attraktiv, weil es etwas weiter außerhalb lag. Aber die Praxis war extrem gut frequentiert. Dadurch, dass die...
Ja, meine auch.
Ja. Gut, klar, aber anders wahrscheinlich. Denn bei mir war das eben eine Dorfpraxis. Hört sich jetzt sehr unmodern an, war aber sehr modern. Moderner als andere Praxen, in denen ich danach gearbeitet habe.
Und in Berlin gibt es Praxen auch in Mitte, die sind sowas von fernab von modern.
Ja.
Und die sind dann in Prenzlauer Berg oder in Berlin Mitte und wie auch immer.
Genau.
Also das hat gar nichts damit zu tun.
Nee. Und da war es aber so, dass die eben schon lange händeringend nach jemandem gesucht haben. Denn die meisten
Berufs... In welchem Ort war das?
Das war bei Celle, also in Niedersachsen. Ich habe an der MHH studiert, also an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und habe dann dort in dem Umkreis auch meine erste Stelle begonnen. Und daher war das Gehaltsmodell am Anfang, glaube ich, relativ attraktiv. Ich habe auch Fahrtgeld bekommen. Das ist auch was, was ich tatsächlich jedem Berufsanfänger an... das Herz legen würde, das zu verhandeln, sei es jetzt für eine längere Autofahrt und wenn es das nicht gibt, dann aber zum Beispiel eine Karte für die Öffis. Auch in Berlin, super wichtig, habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade, das muss man machen.
Habe ich da tatsächlich auch bekommen, eine BVG-Karte,
muss man
eine
haben.
Monatskarte.
Und dann muss man sich eben überlegen, was macht mehr Sinn für einen selbst? Benutzt man sonst das Auto mehr oder eben die BVG? Hier in Berlin kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand... mehr Auto fährt als BVG. Also klar, es ist nicht schön, damit zu fahren. Aber jetzt aus dem zeitlichen Aspekt, ich bin ein schwer beschäftigter Mensch, wie man eben gehört hat, macht das keinen Sinn.
Aber immer noch nicht ausgelastet, natürlich.
Das ist auf jeden Fall 2000 gewesen. Und dann habe ich aber, und ich hatte keine Umsatzbeteiligung.
Genau.
Ich wollte auch keine haben. Und ich würde auch niemals wieder eine haben wollen. Und ich würde das auch tatsächlich nicht raten.
Am Anfang?
Ja, ja, ja.
Am Anfang keine haben
wollen. Genau, am Anfang würde ich keine haben wollen und das auch erstmal nicht empfehlen, weil ich der Meinung bin, dass einen das zu früh unter wirtschaftlichen Druck setzt und einen nicht gut werden lässt. Das setzt die Prios ein bisschen falsch.
Also das kann auf jeden Fall dazu führen, sagen wir mal so.
Kann dazu führen. Ich habe bei vielen Berufsanfängern gemerkt, dass diese Überheblichkeit, die man so ein bisschen anerzogen bekommt als elitärer Studiengang, nach dem Motto, wir sind Zahnis, dass das dazu führt, dass man hochnäsig in diesen Beruf reingeht und der Meinung ist, man ist richtig gut und toll, was man nicht ist. Und wenn man dann noch eine Umsatzbeteiligung hat, dann kann das, glaube ich, schnell dazu führen, dass man schludrig wird.
Einmal noch mal ganz kurz ein paar Zahlen dazu. Also früher, das heißt, als wir angefangen haben, vor ungefähr 10 Jahren, lag das Einstiegsgehalt so zwischen 1800 und 2500 Euro brutto.
Mhm.
Und heute ist das tatsächlich viel mehr, also zwischen 2 und 4 im Monat brutto. Also 4 im Monat brutto als Berufsanfänger in der Zahnmedizin. Ich kenne niemanden.
Ich kenne eine Berufsanfängerin, die hat, glaube ich, mit 3,5 jetzt letztens angefangen.
Das finde ich, also das hat in meinem Umkreis in Berlin niemand bekommen.
Ich kenne auch
nicht ohne Umsatzbeteiligung.
Wie gesagt.
Damals.
Nö.
Was natürlich der Vorteil ist, ohne Umsatzbeteiligung ganz klar, kein wirtschaftlicher Druck, was du gerade meintest. Und du kannst dir wirklich alle Zeit nehmen.
Ja.
Und meine Chefs haben auch gesagt, ich kann das auch machen. Und ich habe auch total viel gelernt von denen. Ich konnte mir von denen alles abgucken. Und das sind auch immer noch meine drei Vorbilder in ihren drei Kategorien im Sinne Zahnmedizin. Ich kenne niemanden, ich kenne keinen Zahnarzt, der besser ist als die. Und deswegen würde ich nie in einer anderen Praxis anfangen wollen. Aber vom Gehalt her war das, wenn man jetzt auch mal überlegt, was für eine renommierte Praxis das war und was die Umsätze von meinen Chefs waren im Verhältnis zu mir, ist das schon hart, eine Assistenzzahnärztin, so wird man in den ersten 2 Jahren nach dem Studium genannt, so wenig zu bezahlen. Ja. Andererseits sind Personalkosten, wenn du selbstständig bist, der größte Faktor von Ausgaben in der Praxis. In der Bundeszahnärztekammer, in dem Bericht von 22, stand drin ungefähr 42%.
Ja, Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre, nicht wahr?
Ja, aber das wird einem ja ganz anders auch von der Gesellschaft gespiegelt. Du sitzt dann da als Zahnarzt, darfst dir anhören, wie viel Geld du jetzt verdienst und gehst mit 1600 Euro nach Hause.
Genau das. Ich hatte dann später auch eine Umsatzbeteiligung. Die habe ich dann rausgehandelt, als ich die Praxisleitung in Anführungsstrichen übernommen habe. Als meine Kollegin schwanger geworden war, war ich dann ganz allein in der Praxis und hatte natürlich auch einen extrem hohen Workload. Und ich habe mich so toll gefühlt, dass ich so eine tolle Gehaltsverhandlung geführt habe mit meinen 2500 Euro und 25% Umsatzbeteiligung. Ich fand das mega. Und ich bin auch mit sehr viel Geld nach Hause gegangen dann. Aber das lag an diesem extrem hohen Workload. Wenn ich so einen Workload heutzutage hätte, da hätte ich aber mindestens das Doppelte von beidem angefordert. Also das ist absurd.
Was heißt ein hoher Workload? Du hast dann 80 Stunden gearbeitet die Woche oder was?
Circa, ja. Doch, also am Patienten nicht. Ich habe am Patienten, würde ich sagen, pro Tag 10 bis 12 Stunden gearbeitet. Und dann eben die ganze Doku- und Führungsarbeit. Cool. Ich fand das toll, das hat mir auch super viel gebracht. Ich würde es niemals missen wollen, weil ich da wirklich sehr viel gelernt habe. Aber es war einfach sehr hart, ne? Also ich sah nach kürzester Zeit wirklich aus wie eine Oma und mir ging es auch nicht gut. Aber ich habe viel gelernt. Ich fand es einfach so niedlich. Ich habe mich so gefreut damals und ich bin auch wirklich mit viel Geld nach Hause gegangen. Aber für das, was ich gearbeitet habe, war es ein Scherz. Das habe ich dann auch erkannt und bin dann auch gegangen.
Apropos Umsätze. Ich würde immer jedem empfehlen, sich am Anfang schon bei den Gehaltsverhandlungen auch die Umsätze der Praxis anzugucken und vor allem auch zu verhandeln, dass du deine eigenen Umsätze sehen darfst.
Das ist das Wichtigste.
Genau. Ich kenne viele Kollegen auch, die am Anfang ihre Umsätze selbst nicht gesehen haben.
Auch
und
aktuell?
Wenn das aber die Grundlage deines Gehalts ist, dann musst du ja wissen, wie viel du umsetzt. Ja. Das heißt, also sowieso den Tagesumsatz müsstest du sehen können und auch dann deinen Monatsumsatz oder deinen Quartalsumsatz. Das ist ja auch nochmal was, wie viele bezahlt werden, dass sie nicht eine monatliche Umsatzbeteiligung, sondern eine Umsatzbeteiligung über das Quartal gesehen bekommen. Ich konnte zum Beispiel in meiner ersten Praxis die Umsätze auch von meinen Chefs sehen. Das fand ich sehr lehrsam und das haben die zum Beispiel auch extra gemacht, um mir zu zeigen, was möglich ist in der Praxis. Das fand ich, war für mich super interessant und ist was, was ich auch immer noch mitnehme.
Ja.
Wenn es also möglich ist und die Chefs das machen, würde ich das immer fragen, ob das geht. Ich kenne aber viele, bei denen die Chefs das nicht zeigen.
Genau.
Ich würde gerne noch mal kurz vergleichen. Unser Einstiegsgehalt, was wir damals hatten. Also ich hatte 1600, du hattest 2, was viel war. Und im Moment liegt es zwischen 2 und 4.
Ja.
Und die Masterabsolventin BWL zum Beispiel, die haben ungefähr ein Einstiegsgehalt von 50.000 Euro brutto im Jahr.
Okay.
Das heißt, das monatliche Einstiegsgehalt für den BWL-Absolventen sind ungefähr 3,1 bis 4,6 Euro brutto Einstiegsgehalt. Das ist mal einfach das Doppelte von dem, was wir als Einstiegsgehalt bekommen haben.
Schön. Und für alle, die keine Zahnis oder Humanis sind und sich darin nicht auskennen, in der Assistenzzeit bedeutet das nicht, dass man weniger machen darf. Man ist von Anfang an komplett fertig und theoretisch dazu ausgebildet, alles zu machen. Das heißt, du kannst auch an deinem zweiten Tag in der Assistenzzeit Weisheitszähne ziehen und ein Implantat setzen. Dafür brauchst du keine extra Ausbildung. Realistisch macht das natürlich keiner, das ist auch besser so.
Ja.
Aber es ist so, dass man komplett fertig ist. Also nur weil es so heißt, ist es nicht so, dass man...
Heißt es nicht, du machst, dass du weniger machst.
Genau, eigentlich wirst du meistens eher ausgebeutet und musst die ganzen kleinen Arbeiten machen, auf die der Chef keine Lust hat. Das heißt, du machst den ganzen Tag Füllungen.
Die Garantiesachen.
Genau.
Da, wo du dann nämlich kein Geld für bekommst, aber viel Zeit investieren musst.
Genau, und eigentlich ist das Gehalt nur daran gerechtfertigt, dass du noch unerfahren bist und langsam und deswegen natürlich für die Praxis nichts bringst.
So viel dazu, dass man als Zahnarzt von Anfang an sehr viel Geld verdient und Millionär wird sowieso. Ich glaube, das ist einmal ganz deutlich geworden, dass das nicht so ist. Mit ein paar Jahren Berufserfahrung verändert sich das Modell des Gehalts gar nicht so viel. Du bekommst immer noch ein Grundgehalt. Ab einem Vielfachen des Grundgehaltes bekommst du eine bestimmte Umsatzbeteiligung. Das bedeutet, einen bestimmten Prozentteil deines Umsatzes, den du im Monat oder im Quartal erwirtschaftest, minus dem Vielfachen deines Grundgehalts. Hört euch das einfach jetzt noch viermal hintereinander an, dann wird es logisch. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Einmal kurz ein Beispiel in Zahlen.
Genau.
Angenommen, du hast ein Grundgehalt von 1.000 Euro. Dann musst du im Monat 4.000 Euro Umsatz machen, um ab Euro 4.001 deine Umsatzbeteiligung von angenommen 20% zu bekommen. Sprich, du bekommst dann ab Euro 1 20 Cent von dem Euro extra zu deinem Grundgehalt. Ist dein Grundgehalt 1.000, bekommst du bei einem Umsatz von 6.000 Euro. Und jetzt wird es spannend.
Ich finde das so kompliziert.
Dann bekommst du also auf 2.000 Euro 20% und dein Gehalt am Ende, dein Bruttogehalt sind 1.400 Euro. So läuft das in der Zahnmedizin, wenn du angestellt bist.
Oder man wird ab dem dreifachen Grundgehalt beteiligt. Das ist Ermessenssache des Chefs. Ich hatte beides schon. Einmal dreifach, einmal ich vierfach. Auch. Das ist auch wiederum Verhandlungssache. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie es in der Gesamtstruktur der umliegenden Praxen gehandhabt wird. Daran orientieren sich viele Chefs nämlich auch.
Und da ist es ganz wichtig, auch ein kollegiales Netzwerk zu haben und da einfach zu fragen. Ich finde, in der Zahnmedizin könnte man viel offener auch mit seinem Gehalt umgehen. Ich weiß, dass viele das gar nicht gerne erzählen. Würde man das machen, könnte man sich definitiv auch unter angestellten Zahnärzten besser austauschen und gegenseitig empowern.
Das ist auch, glaube ich, ein Grund, weil viele sich sehr stark damit identifizieren, Zahnarzt zu sein, was wir schon in der ersten Folge als Empowerment hatten. Quasi definier dich nicht nur darüber, dass du Zahnarzt bist, dann kannst du auch über dein Gehalt sprechen, ohne dass du das Gefühl hast, dass du etwas extremst Persönliches offenbarst. Du musst ja keine schwarzen Zahlen letztlich nennen. Es reicht ja, wenn du die Struktur an sich erklärst.
Genau.
Ja.
Ich finde super interessant, dass Leute das Zahnärzte immer so direkt fragen. Klar, es hat natürlich dieses Klischee, dass Zahnärzte so viel verdienen. Und dann triffst du mal einen in der freien Wildbahn, einen Zahnarzt in der freien Wildbahn. Und dann hat man das Gefühl, dass Menschen oft denken, und jetzt frage ich mal, was verdienen sie? Und dann sagt sie 5 Millionen Euro pro Monat.
Genau.
Dann finde ich das aber oft unangenehm, dann das Gespräch so abzukappen, weil ich das sowieso nicht erzählen möchte, einem meistens ja nicht so bekannten Menschen. Und ich würde das zum Beispiel auch jemanden anders niemals fragen. Ich würde nie auf die Idee kommen, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, ITler ist. Ich würde den nie fragen, und was verdienst du im Monat? Ich finde das so unwichtig, was einer im Monat verdient. Und du hast aber trotzdem, wenn dich dann jemand direkt fragt und du sagst, nein, darüber erzähle ich nichts. Oder was ich dann in meisten Fällen mache, ich nenne dann einfach auch eine Gesamtsumme oder eben einen Durchschnitt, dass man sich dann da so rauslavieren muss, weil die Leute einen in eine unangenehme Situation bringen. Weil ja Finanzen und Geld vor allem in Deutschland auch immer noch ein Riesentabuthema sind. Was ich ja gerade schon gesagt habe, ich finde es super wichtig, sich auszutauschen in Zahni-Kreisen, also in unserer eigenen Berufsgruppe. Und da will ich auch gerne offen darüber erzählen und diese Offenheit vor allem erzeugen. aber wenn jemand auf mich zukommt, und meistens sind das die Leute, die du nicht so gut kennst oder der Bekannte von irgendjemandem anderen, und der fragt dich dann, was verdienst du als Zahnarzt, weil die denken 5 Millionen Euro im Jahr, im Monat, wie auch immer die Vorstellungen sind, diese Sensationsgeilheit, das stört mich. Ja. Unter Zahnis ja, gerne und offen, empowert euch, sprecht drüber, aber in meiner privaten Umgebung nenne ich dann einfach immer Durchschnittswerte. Ich sage im Durchschnitt, verdient ein Zahnarzt das, guck bei der Bundeszahnärztekammer, kannst du googeln.
Ich glaube, das ist ein Riesenaspekt, weil wir Zahnis eben auch leider so überhaupt nicht monetär bezogen sind. Und ich sage dazu jetzt extra leider, denn ich glaube, ein kleines bisschen mehr würde uns tatsächlich gut tun. Mhm. Ja, bei uns geht das sehr schnell an die persönliche Substanz, weil wir auch das Gefühl haben, dass wir uns rechtfertigen müssen dafür, dass wir Geld verdienen, weil wir eigentlich einen Heilberuf haben. Das ist, glaube ich, einfach extrem kontrovers, auch in uns drin. Weil wir manchmal das Gefühl haben, dass wir Geld dafür kriegen, dass wir jemand anderem helfen. Und das natürlich viel ist, wir aber natürlich auch eine große Verantwortung tragen. Also da sind, glaube ich, ganz viele Emotionen, die da auf einmal reinkommen. Und wenn dann jemand mit so einem ganz rationalen Ansatz da kommt von draußen, aus einer Wirtschaftsgesellschaft, die dafür über ganz viel sprechen, dann kriegen wir das, glaube ich, auch voll schnell in den falschen Hals. Also ich kann das total verstehen, würde mir auch so gehen.
Ja.
Aber ich glaube, manchmal ja, sind wir da einfach ganz anders gestrickt. Lass uns doch nochmal auf die Zahlen gucken, wenn man jetzt ein bisschen Berufserfahrung hat. Wir haben es ja eben schon angesprochen, das Gehalt bleibt eigentlich ähnlich von der Struktur her. Aber natürlich ist es so, dass danach das Gehalt exponentiell ansteigen kann. Das ist super interessant generell bei Zahnärzten. In der normalen Wirtschaft, sage ich jetzt mal, ist das Gehalt ja an deine Berufserfahrung gekoppelt. Das ist in der Zahnmedizin nicht unbedingt so. Es gibt mehrere Faktoren, die dein Gehalt beeinflussen. Das ist natürlich einmal Weiterbildung, Fortbildung oder auch eine fachzahnärztliche Ausbildung, wie zum Beispiel Kieferorthopädie oder Oralchirurgie. Oder eben auch dann das Umfeld, also quasi, wo ist deine Praxis, der Standort. Wenn du extrem viel Konkurrenz hast, dann hast du natürlich wahrscheinlich eher einen geringeren Verdienst. Und natürlich dann auch große Praxis, kleine Praxis und wiederum auch dein Verhandlungsgeschick. Wie gut hast du verhandelt? Manche von meinen Freunden sind Spitzenverdiener, weil sie sehr gut verhandeln können. Und andere, von denen ich denken würde, dass sie wahrscheinlich extrem gut sind, verdienen aber nur wenig Geld, weil sie darauf wiederum keinen Wert legen und sich vielleicht auch nicht trauen, in die Gehaltsverhandlung zu gehen.
Ja.
Wenn man jetzt aber mal die Zahlen anguckt, hast du da welche für uns parat? So ein Durchschnittsgehalt von einem angestellten Zahnarzt, weil das ja wie gesagt so extrem variabel ist?
Ich habe von der APO-Bank aus 2020 erstmal ganz schnell die Zahlen. Und zwar ein Durchschnittsgehalt von einem Zahnarzt war da im Jahr ungefähr 71.000 Euro. Und da ist aber auch ganz wichtig, ja mal zu gucken, die Standardabweichung ist ja riesig. Und da liegt es etwa zwischen 50.000 Euro brutto pro Jahr und 82.000 Euro brutto pro Jahr. Was sicherlich nochmal ganz anders zu betrachten ist, sind selbstständige Zahnärzte.
Ja.
Aber ich glaube, damit würden wir jetzt den Rahmen sprengen. Wir können uns ja in dieser Folge so ein bisschen an den angestellten Zahnärzten orientieren.
Und für die Selbstständigen, da können wir ja dann auch nochmal einen Experten oder eine Expertin einladen, der oder die dann wirklich selbstständig ist und dazu was sagen kann. Denn wir, kleiner Hint für das nächste Thema, was wir gleich haben, sind ja nur quasi selbstständig. Ich zumindest nicht, aber Anja so ein bisschen schon. Trotzdem hat uns in der Recherche überrascht, einen Wert zu sehen, und zwar, dass ein selbstständiger Zahnarzt von seinem Gesamthonorarumsatz nur 25% mit nach Hause nimmt als sein Gehalt.
Das ist zu wenig, finde ich. 25%, dann bist du ja besser als angestellter Zahnarzt mit Grundumsatz.
Ja. Je nachdem, das müssen wir dann nochmal besprechen, wie sich das dann ganz genau im Detail gestaltet. Und jetzt habe ich ja gerade schon so ganz sneaky meine Überleitung gemacht, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber einen wichtigen Punkt müssen wir unbedingt noch kurz ansprechen, weil das so ein wichtiger Aspekt ist, der oft hinten überfällt. Und zwar
der Urlaub, unser Lieblingsthema. Also in Deutschland ist es so, und das ist ganz klar, schwarz auf weiß geregelt. Auch wenn viele Praxisinhaber das nicht wahrhaben wollen. Du musst, auch wenn du umsatzbeteiligt bist und ein Grundgehalt hast, in deinem Urlaub weiterbezahlt werden. Das nennt man die sogenannte Gehaltsvorzahlung.
Ja.
Und wenn du umsatzbeteiligt bist, dann bekommst du nicht nur dein Grundgehalt, sondern du bekommst einen Durchschnitt aus den letzten 3 Monaten, die du gearbeitet hast, inklusive Umsatzbeteiligung.
Genau.
Und das ist dann deine Lohnvorzahlung im Urlaub.
Und das steht dir zu. Und wenn dir das nicht ausgezahlt wird und wenn du dir nicht sicher bist, ob dir das ausgezahlt wird, dann schaust du das bitte jetzt nach. Und ansonsten besprichst du das. Und wenn dein Chef dir sagt, ja, aber das haben wir noch nie gemacht oder nee, das wurde bei uns aber sowieso nicht gemacht und das wurde bei mir früher auch nicht gemacht, dann sagst du, es ist aber ganz klar gesetzlich so geregelt und wenn du dann immer noch keinen Erfolg hast, dann raten wir dir hiermit ganz herzlich dazu, dass du dann rechtlich dagegen vorgehst, denn es ist dein Recht und du bekommst Recht, keine Sorge, es kann und wird dich dafür auch niemand kündigen und wenn, dann musst du da nicht bleiben, denn das Geld steht dir zu.
Übrigens auch noch im Nachhinein kannst du das Geld für die Urlaubsvorzahlung einfordern.
Ja. Jetzt habe ich das Thema ja schon 1000-mal angeteasert. Anni, hau raus. Du arbeitest ja in Holland. Du bist quasi selbstständig. Dazu haben wir ja auch schon eine Frage bekommen über Social Media. Wie kann man denn sozusagen selbstständig sein, aber nicht so richtig? Denn in Deutschland ist es ziemlich klar geregelt, aber in den Niederlanden, wo du arbeitest, ist das ein bisschen anders. Erzähl doch mal.
Also, du bist in Holland als Zahnarzt in den meisten Fällen selbstständig. Das bedeutet, du hast deinen eigenen Betrieb. Und den musst du auch ganz normal anmelden. Also wie in Deutschland gehst du zum Gewerbeamt und dann meldest du da deinen Zahnarztbetrieb an. Du hast aber nicht wie in Deutschland, wenn du selbstständig bist, deine eigene Praxis, sondern du bist im Prinzip wie in der freien Marktwirtschaft jemand, der einen bestimmten Dienst anbietet, in diesem Falle also zahnmedizinische Arbeiten verrichten. Und dann kannst du mit deinem Betrieb zu einer Praxis gehen und dann da als Zahnarzt arbeiten und bist also selbstständig. Was ganz wichtig ist...
Entschuldigung, ist das dann sowas wie Freiberufler?
Genau, du bist dann quasi Freiberufler in der Zahnmedizin. Okay. Was ganz wichtig ist, du darfst gar nicht nur in einer Praxis arbeiten, weil du dann ja scheinselbstständig wärst. Du darfst ja nicht nur einen Auftraggeber haben, dann müsste derjenige dich ja anstellen.
Sehr spannend.
Und dieses Modell, was wir ganz normal finden mit du gehst in eine Praxis, da bist du angestellt, bekommst ein Grundgehalt, eine Umsatzbeteiligung, das wird jetzt hier gerade integriert, weil die holländische Regierung diese Freiberufler, diese Einmannsbetriebe gerne abschaffen will, weil das so arbeitnehmerunfreundlich ist. Warum ist das arbeitnehmerunfreundlich? Du bekommst natürlich im Urlaub keine Urlaubsweitervorzahlung. Das heißt, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich ergo 0.
Ah.
Wenn ich krank bin, verdiene ich 0 Euro. Du bist auch selbstverantwortlich für deine Rentenversorgung, für deine Berufsunfähigkeitsversicherung. Okay. Das ist man in Deutschland natürlich auch. Aber du bist für deine Krankenversicherung und für all das bist du selbst verantwortlich.
Ja.
Bedeutet, du hast relativ viele große Kosten, du hast sehr viel Unsicherheit. Und das Krankenkassensystem in Holland ist auch ein ganz anderes. Die Behandlungsstruktur ist eine ganz andere. Du hast im Durchschnitt weniger Umsatz, den du machst im Monat. Aber die Umsatzbeteiligung ist deutlich höher.
Wovon sprechen wir da ungefähr?
In Deutschland ist es ja, ich würde sagen, es spielt sich ungefähr ab zwischen 20% und 35%.
Kennst du jemanden, der 35 kriegt?
Ich kenne niemanden mit 35.
Ich kann sagen, sonst muss ich jetzt in die Gehaltsverhandlung gehen.
Also zwischen 20 und 32 und die meisten mit ein bisschen Berufserfahrung, die ich kenne, liegen zwischen 25 und 30, sagen wir mal so. Liegt ein bisschen auch am Standort, wie wir ja schon gesagt haben. Und in Holland liegt die Umsatzbeteiligung zwischen 38% und 45%. Es ist aber so, dass es am Ende, dadurch, dass die Umsätze hier geringer sind, ungefähr aufs selbe rauskommt. Okay. Du hast auch hier als Freiberufler steuerlich noch ein paar Vorteile, sodass du in Summe in Holland, obwohl du weniger Umsatz machst, etwas mehr verdienst als in Deutschland.
Okay. Und wenn du es dir jetzt nochmal aussuchen könntest, nehmen wir mal alle anderen äußeren Faktoren weg, würdest du in deiner Lieblingspraxis, gäbe es die jetzt einmal in Holland und einmal in Deutschland, in welcher würdest du lieber arbeiten?
In der in Deutschland.
Okay.
Weil einfach die Behandlungen da cooler sind, weil da viel mehr möglich ist.
Ja.
Und weil das viel komplexer und umfassender ist. Weil mir genauso Zahnmedizin Spaß macht, wie das da gemacht wird.
Komm zurück nach Berlin.
Ja, ich würde so. Ist ja nicht ausgeschlossen,
nein,
sagen wir mal so. Genau. Ich war ja 11 Jahre da und habe mich da immer wohl gefühlt. Meine Freunde sind noch so viele davon, sind noch in Berlin. Und ja, es ist ja nichts in Stein gemeißelt.
Dann gibt es irgendwann Beyond the Floss Praxis.
Das wäre mega.
Das wäre mega.
Okay, ich mach's.
Ich mach's. Herrlich.
Ich würde sagen, für das selbstständigen Thema, da laden wir uns einfach nochmal einen Gast, so eine Gästin oder vielleicht auch ein Zahnarztpärchen ein, die eine eigene Praxis haben. Vielleicht auch jemand nochmal aus einer Fachzahnarztpraxis zum Beispiel. Falls euch das interessiert, dann stellt uns gerne Fragen dazu oder schreibt uns in die Kommentare, ob wir dazu nochmal eine Folge machen sollen. Unser letzter Punkt auf der Agenda, aber ein ganz wichtiger, die Abrechnung. Mein Chef hat immer gesagt, wenn wir fertig waren mit dem Behandeln, er hat sich hinter den Schreibtisch gesetzt und meinte, so, jetzt geht's ans Geld verdienen. Dann hat er seine Abrechnung eingegeben.
Herrlich.
Und sich mit Abrechnung auseinanderzusetzen, dafür kann es nicht zu früh sein.
Das stimmt.
Es müsste natürlich auch im Studium schon viel früher passieren. Mhm. Aber de facto ist das nicht so.
Ja.
Sprich, wir müssen uns darin fortbilden. Man muss sich damit auseinandersetzen, weil du so dein Geld verdienst. Nicht mit der Behandlung an sich sozusagen, sondern mit dem, wie du es am Ende aufschreibst. Es gibt einen ganz tollen Podcast, den wir heute auch mal hier nennen wollen. Und zwar ist das der Abrechnungsfuchs. Ganz liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße. Und dann kann man natürlich auch ganz viele Kurse und Seminare dort belegen oder sich auch direkt vom Abrechnungsfuchs in der Praxis beraten lassen. Das ist also wirklich ein richtig toller Herzenstipp.
Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Fortbildungsinstitute. Zum Beispiel bei der DAISY kann man das machen. Das ist ja auch ein Abrechnungsprogramm. Wir hatten letztes Mal schon kurz angesprochen, es gibt auch mittlerweile KI-Programme, die einen unterstützen in der Abrechnung, was ich liebe, weil ich das zum Beispiel super gerne outsourcen würde.
Und dann gibt es jetzt hier noch abschließend einen kleinen Mini-Tipp von mir, und zwar meine Lieblingsabrechnungsposition, das ist die 2130, das Polieren eines Zahnes oder einer anliegenden Füllung. Das kann man wirklich bei jeder PrEP abrechnen oder auch bei jeder Füllung, wenn man einen GOZ-Patienten hat.
Hashtag Kleinvieh macht auch Mist. Ganz wichtig, auch die Kleinigkeiten machen am Ende einen riesen Unterschied.
Ja.
Learning der Woche. Unser Learning der Woche hat heute tatsächlich so halb was mit Zahnmedizin auch zu tun. Beziehungsweise ist es ein Lifehack oder Zahnarzthack, den man auf jeden Fall in der Zahnarztpraxis mal ausprobieren kann.
Jetzt kommt's.
Und zwar habe ich natürlich wieder in einem Podcast während des Laufens gehört, wenn man einem Menschen mit seinem rechten Auge, also ich mit meinem rechten Auge, schaue dem gegenüber in sein linkes Auge, also das linke Auge meines Gegenübers, dann kann man eine Connection aufbauen. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn Mütter ihre Babys tragen, die rechtshändig sind, dann tragen sie meistens im linken Arm. Und die Mütter schauen also dann mit ihrem rechten Auge in das linke Auge des Kindes. Und über den Sehnerv wird dann in deiner Amygdala Oxytocin ausgeschüttet.
Das ist ja spannend.
Dadurch finde ich auch mega spannend. Ich liebe diese Dinge, diese Mikroverbindungen.
Ja.
Und dadurch bekommt die Mutter eine Connection mit dem Kind und andersrum.
Mhm.
Wenn du in einem Gespräch bist und du schaust jemandem so ins linke Auge, kannst du diese Amygdala-Reaktion wieder auslösen.
Hoffentlich war dann die Mutter Rechtshänderin.
Genau. Ich glaube, 90% ungefähr sind Rechtshänder. Das heißt, die Chance ist relativ groß. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren.
Ja.
Wenn du also in der Zahnarztpraxis bist und du lernst einen neuen Patienten kennen oder du möchtest gerne deine Connection mit dem vertiefen, schau mit deinem rechten Auge ins linke Auge.
Witzig.
Und guck mal, was passiert.
Ja, das mache ich.
Ja, also fand ich mega cool.
Dental Empowerment.
Dann empowere uns, Nora.
Ich empowere euch. Und zwar sehr straight, geht öfter in die Gehaltsverhandlungen. Just do it. Wir machen das in der Zahnarztpraxis so selten. Dafür gibt es nämlich keine richtigen Regeln. Wenn man jetzt in einer Corporate-Firma arbeitet, gibt es genaue Zyklen, in denen Gehaltsverhandlungen geführt werden. Das gibt es bei uns nicht und das kann man eigentlich zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Das heißt, geh einfach öfter. Das bedeutet, zum Beispiel alle 6 Monate in die Gehaltsverhandlung gehen und sich vorher auch eine Struktur überlegen. Erstmal klar wissen natürlich, was möchtest du haben. Und da dann nochmal was draufschlagen, denn das, was du kriegst, ist nicht das, was du haben willst. Also schlag was drauf. Genau. Und dann würde ich auch immer vorschlagen, dass du dir so eine kleine Gesprächsführung aufbaust. Quasi erstmal erzählst, so war die letzte Zeit, das und das habe ich erreicht, das und das habe ich umgesetzt. Vielleicht hatte ich eigene Ideen, die ich implementiert habe und sie haben das ja auch gesehen zum Beispiel. Oder viele Patienten berichten Positives über mich, haben sie gesehen, es gibt neue Google-Bewertungen, alles sowas. Das spielt natürlich alles mit rein. Denn du musst der Praxis ja auch was bringen. Und dann forderst du dein Gehalt. Und wenn du das nicht kriegst, dann 2 Dinge. Erstens, bleib hartnäckig, denn das ist auch okay, dass es in der Verhandlung nicht immer sofort funktioniert. Und zweitens, frag, warum du das nicht bekommst und was du dafür tun kannst, dass du das bekommst. Das heißt zum Beispiel, ganz konkret, in Ordnung, was würden sie denn von mir erwarten, dafür, dass ich das bekomme? Können wir einen 2. Verhandlungstermin ausmachen, bis ich das erreichen soll, zum Beispiel. Das ist eine viel rationalere Sicht auf die Dinge. Wir durch unsere mangelnde Ausbildung und mangelndes Know-how im Thema Geld neigen dazu, sehr emotional in dieses Thema reinzugehen. Und ja, das ist nicht förderlich. Wirklich rational bleiben, ganz klar sagen, das will ich haben. Und wenn nicht, was muss ich dafür tun, dass ich es kriegen kann?
Schaffe dieselbe Objektivität, indem du dich damit auseinandersetzt, was auch andere verdienen. Und dann bist du gut vorbereitet.
Aber bring das nicht an. Mach das heimlich und sag nicht, meine Kolleginnen verdienen übrigens alle das. Das kommt nämlich immer ganz schlecht an.
Und wir haben uns jetzt heute einmal in dieser Folge absolut nackig gemacht, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist okay. Wir wollen ja, dass Leute sich empowern. Also...
richtig. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Follow hier da bei Spotify
und
oder
gebt
überall,
uns 5 Sterne.
Oder wo ihr uns auch hört. Ihr könnt uns gerne bei YouTube zuschauen oder bei Instagram und TikTok.
Bis zum nächsten Mittwoch.
Bis zum nächsten Mittwoch.
Ciao. Ciao.